NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Mit Miron Tenenberg zur ersten Sendung im neuen Jahr. Vor 2 Jahren hat sich der Verband jüdischer Kantoren in Deutschland neu formiert. Gegründet wurde die Berufsgenossenschaft für jüdische Geistliche unter anderem von Amnon Selig. Der Chazan, also jüdische Vorbeter, wurde 1982 in München geboren und wuchs in Givatayim im Großraum von Tel Aviv auf. Nach seinem Gesangsstudium folgte ein Masterstudiengang in jüdischen Studien an der Uni Potsdam, wo er 2015 am Abraham-Geiger-Kolleg als Chazan ordiniert wurde. Bekannt wurde er vor allem durch sein Engagement als einer der 3 Kantoren. Seit 2017 hat der Bariton Amnon Selig eine Anstellung in der jüdischen Gemeinde Mannheim gefunden. In der kommenden Woche treffen sich nun gut 2 Dutzend Kantorinnen und Kantoren zur ersten Konferenz ihrer Berufsgenossenschaft. Diese wird mit 3 Konzerten in Mannheim und Stuttgart umrahmt. Herr Selig, warum ist es wichtig, eine Kantorenkonferenz in Deutschland zu haben?
Es ist für uns wesentlich, uns kennenzulernen. Jede Gemeinde ist sehr unabhängig in Deutschland. Und während die orthodoxen Rabbiner ihre Konferenz haben und die liberalen Rabbiner auch ihre Konferenz, haben Kantoren bis vor 2 Jahren keine Konferenz gehabt. Wir kannten uns nur so ein bisschen beliebig. Wenn wir gemeinsam studiert haben, kannten wir uns, wenn wir zusammen was unternommen haben. So. Aber es war für uns wichtig, uns kennenzulernen, gegenseitig, auch Kantoren aus verschiedenen Traditionen, verschiedenen Gemeinden, voneinander zu lernen. Und gemeinsam zu musizieren. Diese Szene der liturgischen Musik, jüdischen liturgischen Musik in Deutschland ein bisschen wiederzubeleben.
Aber kann man denn die Aufgaben von Kantorinnen und Kantoren in Deutschland auf das reine Musizieren runterbrechen?
Meistens nicht. Eigentlich fast nie. Tatsächlich, Kantor in der Synagoge ist anders wie der Kantor in der Kirche. Es ist nicht mal der richtige Begriff. Eigentlich sagen wir Vorbeter oder Chazan, das hebräische Wort. Kantor ist ein bisschen eingedeutscht. Wir spielen ja keine Orgel, wir dirigieren keinen Chor. Wir beten vor. Es ist unsere Aufgabe, die Gebete vorzusingen. Und das ist eine liturgische Aufgabe. Das ist eigentlich eine religiöse Aufgabe. Es ist so, dass wir quasi die Gemeinde vertreten vor Gott. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt schön singen, wir müssen das richtig machen. Natürlich wollen die Gemeinden einen guten Kantor oder eine gute Kantorin haben. Es gibt auch musikalische und religiöse Ausbildungen dafür, dass es auch schön sein wird. Aber religiös gesehen ist die Aufgabe, das richtig zu machen. Das ist nur, was das Musikalische angeht. Abgesehen davon, dass es in Deutschland sehr viele Gemeinden gibt, wie auch meine Gemeinde in Mannheim, die keinen festen Rabbiner haben. Und dementsprechend muss der Kantor oder die Kantorin tatsächlich viele Aufgaben übernehmen und sind dementsprechend für alles Religiöse zuständig.
Sprechen Sie auf der Konferenz dann auch darüber?
Wir werden auch darüber sprechen, was wir in Gemeinden machen müssen und was wir nicht machen müssen, welche Aufgaben wir übernehmen und welche nicht. Das ist tatsächlich von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich. In Gemeinden, wo es doch einen Rabbiner gibt, dann hat der Kantor oder die Kantorin natürlich weniger solche unmusikalischen Aufgaben, aber das sind tatsächlich nicht so viele. Und was zum Beispiel Seelsorge angeht, da sind wir genau so engagiert wie Rabbiner.
Manche Leute sagen sogar, dass Kantorinnen und Kantoren wichtiger als die Rabbinerinnen und Rabbiner seien.
Ich glaube, ich darf mich dazu rechtlich nicht äußern. Tatsächlich, in der Synagoge ist es so, dass man einen Kantor braucht und einen Rabbiner nicht unbedingt. Ein Rabbiner hält eine Predigt, das machen Kantoren manchmal auch und manche nicht. Und wenn man das nicht macht, dann die meisten Gemeinden vermissen das auch nicht. Es gibt ein paar liturgische Momente im Gottesdienst, die der Rabbiner übernimmt. Aber es ist wichtiger, tatsächlich jemanden zu haben, der den Gottesdienst leitet. Deswegen ist es auch wichtig für Rabbiner, dass sie singen können. Weil viele Gemeinden wollen einen Rabbiner haben und können sich keinen Kantor leisten. Aber dann muss der Rabbiner auch singen können.
Genau genommen gibt es überhaupt gar keine Vorschrift für die Anwesenheit einer Kantorin oder eines Kantoren. Im Prinzip kann jeder Vorbeter sein.
In der Tat, so ist es. Und auch in unserem Kantorenverband gibt es manche Kantoren, die nicht offiziell ausgebildet sind, die nicht mal musikalisch besonders ausgebildet sind, aber sie machen das richtig, weil sie mit der Tradition aufgewachsen sind und weil sie musikalisch sind und weil sie es können und weil sie es seit 30 oder 40 Jahren machen. Für uns sind sie genauso Kantoren wie wir alle, die schon ausgebildet sind.
Haben Sie dann auch Rabbinerinnen und Rabbiner bei Ihnen im Verband?
Tatsächlich dürfen Rabbiner bei uns auch Mitglieder werden. Wir haben eine Rabbinerin. Sie ist aber auch eine ausgebildete Kantorin. Aber theoretisch können viele Rabbiner bei uns Verbandsmitglieder werden, wenn sie es so wollen. Aber wie gesagt, Rabbiner verstehen sich manchmal mehr als Rabbiner und weniger als Kantoren. Für sie ist quasi das Kantorat eine Nebentätigkeit. Und wenn sie Austausch brauchen mit ihren Kollegen, haben sie ihre Rabbinerkonferenzen dazu.
Ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn Sie sprachen gerade von der Kollegin, die sowie Rabbinerin als auch Kantorin ist, und das kann nur Alina Treiger sein, denn diese Kombination gibt es nur einmal. Sie übernahm erst kürzlich ihre Ämter in Hamburg und ich sprach mit ihr am 6. Dezember über ihre jüngste Ämtereinführung. Nachzuhören ist das Gespräch in unserem Podcast und auf ndr.de. Heute spreche ich mit Chazan Amnon Selig. Er ist Gründungsmitglied des Verbandes jüdischer Kantoren. Herr Selig, wenn Kantor ein unzulänglicher Begriff ist, warum haben Sie Ihren Verband dann genauso genannt?
Es war eine lange Diskussion tatsächlich. Als wir uns gegründet haben, gab es mehrere Vorschläge. Vorbeter, Chazan, Chazanim, das ist die Mehrzahl, Kantoren, Kantorinnen. Und letztendlich war das einfach eine Diskussion. Und wir haben uns auf diesen Namen geeinigt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was meine Position dazu war, aber mit dem Namen kommen wir gut zurecht.
Das heißt, dass der Verband jüdischer Kantoren auch frauenoffen steht?
Ja, wir sind ohne Denomination als Verband. Wir haben orthodoxe und liberale Mitglieder und auch Frauen.
Eine Herausforderung, die es für Sie sicher gab, war auch der 7. Oktober im vergangenen Jahr. Wie sind Sie als Kantor damit umgegangen?
Das ist tatsächlich, dieses Privileg haben wir nicht gehabt, zu sagen, wir können jetzt künstlerisch nicht mehr tätig sein. Also wir sind überfordert. Gerade in solchen Momenten suchen viele Juden Trost in der Gemeinde. Und zum ersten Mal wurden wir damit konfrontiert, dass wir Liturgie schaffen mussten zu etwas, was es vorher nicht gab. Es gibt sehr viele Gebete, also zu Katastrophen, zu jüdischen geschichtlichen Katastrophen, Tisha B'Av, Yom HaShoah, Holocaust-Gedenktag, ja, oder auch zu relativ modernen Sachen wie Unabhängigkeitstag, israelischer Unabhängigkeitstag oder Gedenktag für die gefallenen Soldaten. All diese Dinge gibt es seit Jahrzehnten und manche mehr standardisiert, manche weniger. Es gibt schon viele Melodien zu diesen Gebeten und zum 7. Oktober, das war auf einmal, was machen wir? Ich kann Ihnen sagen, ich kann mich nicht erinnern, also an den 7. Oktober kann ich mich gut erinnern, ich war in der Synagoge, das war ja Shmini Atzeres, das ist Simchat Torah. An den 8. Oktober kann ich mich vage erinnern, dass wir Simchat Torah gefeiert haben. Und dann meine nächste Erinnerung war, wie ich zum 9. Oktober, da gab es in Mannheim eine Mannwache für die ermordeten Israelis. Und ich saß zu Hause und habe ein Elmale Rachamim-Gebet, ein Gebet für die Ermordeten, verfassen müssen, weil ein solches noch nicht gab.
Und zur Erklärung, Elmale Rachamim ist ein Totengebet, welches es in vielen Versionen gibt, je nach Situation.
Ja, ja, ja. Und es gibt viele Varianten des Gebetes für die Ermordeten der Shoah, für gefallenen Soldaten, für einzelnen Personen. Und diese Variante für den 7. Oktober habe ich einfach zu Hause geschrieben. Und später, wir haben eine WhatsApp-Gruppe von Kantoren. Ich habe dann meine Variante in der Gruppe geschickt, quasi zur freien Verfügung, wer das braucht. Und auch jetzt haben wir Chanukka gefeiert. Mehrere israelische Dichter und Rabbiner haben eine zusätzliche Strophe von Maus Zur geschrieben. Maus Zur ist so ein Song, den man am Ende des Kerzenzündens singt. Und das Lied hat 5 oder 6 Strophen und man singt normalerweise nur die erste. Und jede Strophe beschreibt eine Notsituation in der jüdischen Geschichte und wie sie letztendlich so gelöst wurde, dass die Juden gewonnen haben. Da gibt es mehrere Strophen, die verfasst wurden für den 7. Oktober. Die habe ich auch zusammengefasst und in der Gruppe geschickt. Ich weiß nicht, ob jemand das verwendet hat. Ich habe es persönlich nicht verwendet. in meiner Gemeinde, aber ich wollte, dass andere Kantoren diese Möglichkeit haben.
Ja, mich hatte vor allen Dingen interessiert, ob sich nach dem 7. Oktober in das Jahr hinein bei Ihnen etwas liturgisch verändert hat.
Ich persönlich habe ein Gebet hinzugefügt für die Bewohner des Landes Israels. Bislang haben wir jeden Schabbat ein Gebet für den Staat Israel und ein Gebet für die israelischen Soldaten gesungen. Und seitdem singen wir auch so ein zusätzliches Gebet für das Wohl der Einwohner des Landes. Sonst aber nicht.
Herr Selig, wie gehen Sie mit Rührung um, wenn Sie vorne vor der Gemeinde stehen?
Ja, man muss sich beherrschen. Es ist mir ein paar Mal passiert, wo ich so schluchzen musste. Aber eigentlich, man ist so trainiert, dass vor der Gemeinde zu stehen eine Art Konzertsituation ist, obwohl ein Gottesdienst natürlich kein Konzert ist. Aber das ist eine Art Performance und da muss man hindurch. Es ist mir ein paar Mal passiert, dass ich, also nach dem 7. Oktober ist mir passiert, wenn ich eine Predigt gehalten habe und einen kleinen Bezug auf den 7. Oktober genommen habe, dass ich auf einmal gemerkt habe, ich muss kurz warten. Ich darf jetzt nicht in Tränen brechen. Man braucht Selbstbeherrschung.
Sie sagten im Vorgespräch, dass Sie glücklich seien, dass Sie nicht auf einer Bühne stehen als Künstler, sondern vor einer Gemeinde als Kantor. Was meinten Sie damit?
Das war tatsächlich auf den 7. Oktober bezogen und auf den großen Antisemitismus in Deutschland, den wir seitdem sehen. Ich habe erstmal auch gesehen in künstlerischen Kreisen Freunde von mir, so jüdische Freunde, die künstlerisch unterwegs sind, die keine Kantoren sind, sondern Sänger, Musiker und so weiter, dass sie auf einmal verstanden haben, dass sie in Kreisen sich befinden, wo das Existenzrecht Israels angezweifelt ist und dass so ein israelbezogener Judenhass herrscht. Und das merkt man vorher nicht und auf einmal sehr. Da habe ich mich wirklich gefreut, als ich solche Äußerungen von Freunden von mir gesehen habe, dachte ich, oh, ich freue mich, dass ich in einer jüdischen Gemeinde bin. Ich freue mich, dass ich weiß, wo ich bin, dass ich weiß, wo die Menschen, mit denen ich arbeite, stehen. Ich wäre jetzt ungern als Sänger tätig geworden in irgendeinem Rundfunkchor oder sonst was, wo ich, wenn ich sehe, wie sogar manche Dirigenten sich geäußert haben gegen Israel und ja, das hätte ich nicht gemocht. Also das ist erstmal generell. Und zweitens, viele Künstler fanden sich nach dem 7. Oktober nicht mehr inspiriert oder gehemmt, verzweifelt. Und wenn man in der Synagoge arbeitet, ich arbeite in einer jüdischen Gemeinde, ich muss für die Menschen da sein. Und gerade solche Dinge sind sehr relevant. Ich kann nicht einfach sagen, ich komme diesen Schabbat nicht. Ich muss für die Menschen da sein. Und das verleiht mir Trost.
Nach der Gründung von vor 2 Jahren werden Sie sich am kommenden Montag bis Mittwoch zum ersten Mal in der Kantorenkonferenz treffen. Und dazu gibt es an den 3 Abenden je ein Konzert. Montag findet es im Mannheimer Samuel Adler Saal der jüdischen Gemeinde statt, am Dienstag dann im Zentrum der israelitischen Religionsgemeinschaft in Stuttgart und abschließend wieder in Mannheim im Reichs-Engelhorn-Museum. Herr Selig, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Kantorenkonferenz und möchte mit der Frage abschließen, ob Sie einen Song mitgebracht haben, einen Song mit jüdischem Bezug.
Ja, ich habe einen Song ausgesucht, Makom LeDeaga, das heißt ein Ort für Kummer oder für Sorge. Das ist ein Gedicht von Jonathan Geffen, der vor 2 Jahren gestorben ist und komponiert von Matti Kaspi. Er ist mein Lieblings-Songwriter in Israel. Und das ist ein wunderschönes Lied mit jüdischem Bezug. Er spricht von einem Ort, auf den Gott schaut und sich Sorgen macht. Und generell, dass er sich Sorgen macht um die Blumen und um die Menschen in seiner Welt.
Was verbinden Sie damit?
Das ist ein Lied, was ich mehrmals in meiner Gemeinde gesungen habe, nach dem 7. Oktober an verschiedenen Anlässen. Das ist eines der einzelnen Lieder, die mich nicht zum Heulen bringen, während ich sie singe. Also ich stecke nicht in Gefahr, dass ich einen Auftritt unterbrechen muss. Und es ist trotzdem für mich sehr emotional.
בקצה השמיים ובסוף המדבר
Sie hört Matti Caspi mit Makomle der Aga vom Album Side A, Side B aus dem Jahr 1978. Der israelische Liedermacher ist einer der bekanntesten Musiker des Landes. Unter anderem tourte er während des Yom Kippur-Krieges mit Leonard Cohen zur Abwechslung und Aufheiterung der Truppe durch israelische Militärbasen. Und jetzt hören Sie die aktuellen Meldungen.
Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat anlässlich des jüdischen Lichterfestes an die Bürger appelliert, Hass und Antisemitismus entgegenzutreten. Bei Chanukka gehe es um den Sieg des Lichts über die Finsternis und um eine friedliche Zukunft für uns alle, sagte Weil bei einer öffentlichen Chanukka-Feier auf dem Opernplatz in Hannover. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte sei es unbegreiflich, dass der Rechtsextremismus in Deutschland wieder zugenommen habe. Gerade in Hannover sehe man, was für ein Glück ein starkes jüdisches Leben für Stadt und Land sei. Der achtarmige Leuchter war 2023 neu angefertigt worden. Die Chanukka-Aktion auf dem Opernplatz gibt es seit 19 Jahren. In der vergangenen Woche ist in Berlin erneut ein Chanukka-Leuchter beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er mit einem Hakenkreuz beschmiert. Das Symbol sei unkenntlich gemacht worden. Zuvor war bereits in der Nacht zu Heiligabend ein Chanukka-Leuchter in Berlin-Schöneberg umgestoßen worden. Dabei wurden laut Polizei zwei Arme des Leuchters beschädigt. In beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz. In Berlin stehen an mehreren Plätzen Chanukka-Leuchter zum jüdischen Lichterfest, der größte am Brandenburger Tor. Das größte Kriegsarchiv der Niederlande ist nicht wie geplant zum Jahresbeginn online gegangen. Die höchste Datenschutzbehörde des Landes hatte Einspruch wegen des Persönlichkeitsschutzes erhoben. Das Archiv besteht aus Akten über knapp 500.000 Personen, die der Kollaboration mit den deutschen Besatzern verdächtigt wurden. Zwei Drittel der Angeklagten wurden nach Angaben von Projektleiter Edwin Klein nicht verurteilt. Er spricht daher von einem Archiv der Verdächtigen. Das Aussetzen des Online-Zugangs löste bei den Opferorganisationen Entsetzen aus. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in den Niederlanden, Hanan Herzberger, äußerte sich tief enttäuscht. Die Verzögerung bedeutet, dass viele Familien möglicherweise nie die Chance hätten, etwas über das Schicksal ihrer ermordeten Angehörigen zu erfahren. Er forderte den Kulturminister des Landes auf, die Kriegsarchive so schnell wie möglich online zugänglich zu machen. Die Shoah-Überlebende und Olympiasiegerin Agnes Keleti ist kurz vor ihrem 104. Geburtstag in ihrer Heimatstadt Budapest verstorben. Agnes Keleti war die erfolgreichste ungarische Turnerin und gewann 10 olympische Medaillen, 5 davon in Gold. 1940 wurde sie aufgrund ihrer jüdischen Herkunft von der Teilnahme an Sportwettkämpfen ausgeschlossen. Nach der Besetzung Ungarns durch Deutschland im März 1944 entging sie der Deportation in ein Todeslager. Wie viele ungarische Athleten kehrte sie 1956 nicht von den Olympischen Spielen in Melbourne nach Ungarn zurück, sondern ging nach Israel. Erst 2015 zog sie zurück in ihre Heimat. Seit Anfang des Jahres ist ein neues elektronisches Visum für die Einreise nach Israel notwendig. Internationale Touristen dürfen nur noch mit der sogenannten ETA ins Land. Das gilt auch für Besucherinnen und Besucher aus Deutschland. Der ETA-Antrag wird online ausgefüllt und kostet rund 6 Euro. Touristen können damit 90 Tage im Land bleiben. Die Reisebranche ist ein wichtiger Wirtschaftszweig für Israel. Durch den Krieg hat sie Milliardenverluste eingefahren, viele Menschen verloren ihre Jobs. Ähnliche Visasysteme gibt es in den USA, Kanada und Großbritannien. Soweit die Meldungen.
Sie hörten die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Hören Sie nun die Auslegung des aktuellen Torah-Abschnittes der 5 Bücher Moschee von Rabbiner Joldballer aus Leipzig.
Die Geschichte Josefs hat über Generationen hinweg Menschen inspiriert. In diesem Jahr jährt sich zum 150. Mal der Geburtstag Thomas Manns, der über 1000 Seiten seiner Kraft darauf verwendete, die reichhaltige, detaillierte Geschichte von Josef und seinen Brüdern zu entfalten. Einer der Höhepunkte der Erzählung ist der Moment, in dem Josef seine Identität offenbart, nachdem er seine Brüder auf die Probe gestellt hatte, um zu sehen, ob sie ihre Taten gegen ihren Bruder wahrhaftig bereuten. Der biblische Vers berichtet: Josef konnte sich nicht länger beherrschen vor allen, die um ihn standen, und er rief: Lass jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als sich Josef seinen Brüder zu erkennen gab. Sein Wein war so laut, dass die Ägypter es hörten, und die Nachricht drang bis in den Palast des Pharao. Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschrocken war sie vor ihm. Rabbiner Baruch Epstein bringt in seinem Kommentar den babylonischen Talmud und den Midrash, die berichten, dass Rabbi Eliezer jedes Mal zu weinen begann, wenn er zu diesem Vers kam. Er begründete dies so: Wehe uns am Tag des Gerichts, wehe uns am Tag der Zurechtweisung. Josef, der Jüngste der Stämme, und seine Brüder konnten seinen Vorwurf nicht ertragen, wie geschrieben steht. Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, weil sie erschrocken waren vor ihm. Wenn der Heilige, gepriesen sei er, kommen und jeden Einzelnen zurechtweisen wird, wie viel weniger werden wir es ertragen können? Allerdings wird hier nicht eindeutig erklärt, wo genau der Vorwurf Josefs liegt. Betrachten wir Josefs Frage, lebt mein Vater noch? Genauer müssen wir uns fragen, was für eine Frage ist das eigentlich? Gewiss hatte Josef aus allen vorherigen Gesprächen mit ihnen gesehen und gewusst, dass Jakob am Leben war. Mehr noch, welche Verbindung besteht zwischen dieser Frage und seiner vorherigen Aussage, ich bin Josef? Man konnte daher sagen, dass Josefs Frage, lebt mein Vater noch, in einem Ton des Erstaunens gesprochen wurde, als wollte er sagen, ist es wirklich möglich, dass er die Last seines Kummers und seiner Qual über meinen Verlust so ertragen konnte, dass er noch am Leben ist? Und mit nur diesen wenigen Worten war es genug, dass die Brüder Vorwurf und Scham für alles, was sie getan hatten, empfanden. Es wird deutlich, dass Josef mit diesen Worten tatsächlich einen scharfen Tadel aussprach, einen, der geeignet war, in einer schuldigen Seele einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Die Geschichte Josefs und seiner Brüder lehrt uns die Kraft der Selbsterkenntnis. Der größte Vorwurf in unserem Leben ist es, wenn wir unserer eigenen Heuchelei gegenüberstehen. Der Beginn des bürgerlichen Jahres sollte, auch wenn er im jüdischen Kalender nicht gefeiert wird, dennoch eine Zeit der Selbstbetrachtung sein, in der wir auf unsere Handlungen schauen und prüfen, waren wir Heuchler oder nicht? Und wenn ja, wie können wir sicherstellen, dass wir an dem Tag, an dem wir uns unseren Fehlern stellen müssen, mit reinem Gewissen dastehen können?
Sie hörten die Auslegung der aktuellen Parascha, also des aktuellen Torah-Abschnittes, von Rabbiner Joldbala aus Leipzig. Und zum Schluss hören Sie noch einmal Kantor Amnon Selig mit Adonai Malach. Übersetzt lautet der Text: Gott regiert mit Macht, die Ozeane mögen tosen, aber der Herr ist mächtiger als sie alle. Dein Haus ist heilig für immer und ewig.
Adonai Malach, Geos Lavesh, Lavesh Adonai, Haus Yisazor, Avtikant Eivel Nochan kisachom me'oz, me'olom, me'olom. Nosse hone horaus Adonai, nosse hone horaus kaulom, isse hone horaus, ne horaus doch iom. Mi Maim rabim adirim Mishbereyom Adir bamoram aramoy Edosechon emanu Sechon no avok haudesh Adonai leorech Leorech yomim
Shabbat Shalom. Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.